Dann fangen wir an. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir über das Herz sprechen und über Liebe sprechen. Bin mir ziemlich sicher. Das ist, was ich im Lobpreis glaube, gehört zu haben. Ich kann mich irren, aber ich glaube, das ist das Thema, wo Gott heute möchte, dass wir darüber reden und aus seinem Wort hören. Und zwar Hohelied. Was? Okay. Und zwar, wir fangen an mit einer Stelle aus Hohelied. Ich bete kurz. Jesus, danke, dass du da bist. Und wir glauben, dass du da bist und dass du denen, die dich suchen, die dich eifrig suchen, heute ein Belohner sein wirst. Und wir wollen uns zu dir nahen, damit du dich zu uns nahst. Und wir wollen alles vergessen, alles, was uns stört. Vergib uns, wo wir, falls wir so ein dreckiges Herz hatten jetzt in der Lobpreiszeit, dass wir uns an irgendwelchen Sachen gestört haben oder dass wir Anstoß genommen haben an irgendwelchen Sachen, anstatt uns voll und ganz auf dich auszurichten. Vergib uns das und wasch uns mit deinem Blut. Vergib uns, wo wir keine Disziplin hatten in unseren Gedanken und wo wir zugelassen haben, dass unsere Gedanken von dir wegwandern und wo wir nicht auf dich geschaut haben. Du bist hoch und erhaben und du verdienst es, dass wir mit unserer ganzen Seele, all unseren Gedanken uns auf dich schauen und auf dich ausrichten. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass dein Same jetzt auf fruchtbare Herzensböden fallen kann, wo der Teufel die Samenkörner nicht wegpicken kann. Und ich bitte dich, dass du alle Härte und Disteln und Steine in diesem Boden zerstörst, die diesen Samen des Wortes Gottes am Wachsen hindern. Und wir vertrauen dir, dass dein Wort hundertfältig Frucht bringen wird. Amen. Okay. Hohelied. Da gibt es eine Stelle, ich glaube, es ist in Vers 8, ja. Da wird die Liebe Gottes beschrieben. Die Liebe ist stark wie der Tod, ihr Eifer ist unbezwinglich wie das Totenreich, ihre Glut ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme können sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Hier steht, die Liebe ist eine Flamme des Herrn. Ihre Glut ist Feuerglut. Und das ist ein Feuer, was man mit Wasser nicht auslöschen kann. Das ist die Liebe, die Gott in seinem Herzen hat. Ja? Wenn wir singen, wir lieben das Lamm und ich liebe dein Herz, ja, dann lieben wir diesen Charakter an Gott, diese kompromisslose, radikale, bedingungslose Liebe, von der es heißt, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch viel schlimmer waren, als wir es jetzt vielleicht sind. Ja. Und Jesus betet in Johannes 17, ich glaube in Vers 26, nee, ich glaube in Vers 26, oder? Ja, in Johannes 17, Vers 26, da betet Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet, und der Name ist der Charakter, die Natur, der Name bedeutet das Wesen, ja, Gottes. Jesus sagt, ich habe ihnen gezeigt, wie du wirklich bist, Gott, nämlich wie ein Lamm, vor Grundlegung der Welt geschlachtet. Ich habe ihnen gezeigt, wie dein Charakter wirklich ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ja? Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das war eine der wichtigsten Missionen, die Jesus hatte, den Leuten zu zeigen, dass Gott ein barmherziger Vater ist. Und Jesus sagt hier, ich habe diesen Auftrag vollendet. Ich habe ihnen das gezeigt. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet. Und ich werde ihn verkündigen. Warum? damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit diese Liebe, diese feurige, inbrünstige, leidenschaftliche Liebe auch in uns Christen sein soll. Ja? Jesus verkündigt uns den Namen, den Charakter des Vaters, das geschlachtete Lamm, die demütige, sanftmütige Natur Gottes, damit wir auch diese Liebe in uns haben. So, wenn wir den Charakter Gottes nie verstehen, wenn wir immer noch denken, dass Gott ein böser Polizist ist da oben, wir werden niemals diese Liebe und diese Leidenschaft und diese Barmherzigkeit haben, die Gott hat. Paulus nennt Gott den Vater der Barmherzigkeit. Den Vater der Barmherzigkeit. Das heißt, alle Barmherzigkeit kommt von Gott. Gott ist der Vater von aller Barmherzigkeit. Und Jakobus schreibt so einen ziemlich ernsten und strengen Brief, wo er ziemlich viele Ermahnungen sagt und sehr deutlich macht. Und dann sagt er hier in 5 Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet, oder murrt nicht, beschwert euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt, gerichtet werdet, denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Und das haben die meisten Leute in der Bibel niemals erkannt. Und bevor Jesus kam, haben es auch nur ganz wenige Leute. Mose hat das gesehen. David hat das gesehen. Jeremia hat das gesehen. Aber es waren nur wenig Leute, die diese Offenbarung hatten von der Barmherzigkeit Gottes, dass Gott so ein leidenschaftlich liebender Gott ist. Ja, und Jesus sagt, diese Liebe soll in uns sein. Ich habe all das gemacht, damit diese Liebe Gottes in uns ist. Okay, und dann gibt es einen Vers irgendwo in Timotheus oder Titus, der heißt, den Reinen ist alles rein. Wo steht der denn? Titus, 1. Titus 1, Vers 15. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Was heißt das, den Reinen sind, ist alles rein? Von diesem Vers gibt es eine ganz, ganz praktische Anwendung. Wenn du rumläufst durch die Welt oder durch die Gemeinde und du siehst überall nur, wo alles falsch ist, du siehst überall Unreinheit, ja, das bedeutet, dass dein Herz auch unrein ist. Wenn du durch das Leben gehst und du darfst dies nicht anfassen und das nicht anfassen und das darfst du nicht machen und das ist auch nicht christlich und dies darfst du auch nicht und nichts darfst du machen und du siehst überall nur, was du nicht darfst, was alles unrein ist, dann ist es, weil du auch unrein bist. Das ist der Grund. Dem Reinen ist alles rein, dem Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein. So, wenn du in der Gemeinde bist und du beschwerst dich, der Bruder ist dir zum Anstoß, die Schwester ist dir zum Anstoß, der Bruder macht hier was nicht richtig und die macht was nicht richtig. Du siehst unrein, unrein, unrein. Du siehst nur die Probleme, du siehst nur das, was falsch läuft. Es ist, weil dein Herz, weil die Augen deines Herzens, die Augen deines inneren Menschen sind dreckig. Und deswegen sehen sie nur Dreck. Und die sehen nur was Falsches. Die sehen, vielleicht sind 50 Sachen falsch und 50 Sachen hat Gott schon gewirkt und sind schon viel besser in der Person als vor einem Jahr. Aber das würde so, eine unreine Person sieht das niemals. Ja? Vielleicht hat jemand vor einer Woche oder vor einem Monat noch 2000 Sünden gehabt und in der Woche danach hat er nur noch 1990. Das würde eine unreine Person niemals sehen, dass da eine Verbesserung passiert ist. Dass er schon von 10 Sünden frei geworden ist. Das würde eine unreine Person würde das niemals sehen. Und wenn die Person sehr unrein ist, dann kann es sogar sein, dass diese Person mit den 1990 Sünden nach einem halben Jahr oder so nur noch drei oder vier sichtbare Sünden hat. mit denen sie zu kämpfen hat. Eine unreine Person wird immer noch sagen, wie kann der nur das machen, wie kann der nur das machen? Und für all die positiven Veränderungen wird sie blind sein. Ich erlebe immer wieder solche Leute, die immer nur sehen, was, und die schreiben mir dann E-Mails und die sagen mir sofort, was alles falsch ist und was bei welchen Personen alles falsch ist. Ja, wenn wir zum Beispiel Leute einladen, dann passiert das sehr oft und ich mache im Internet dann, veröffentliche das dann oder wir machen dann Werbung dafür. Und dann sehr oft kommen dann E-Mails, wo sie sagen, ja, aber der Bruder hat das und das nicht richtig. Und der hat das und das nicht richtig. Ja. Und das, was er alles richtig hat, das wird nicht gesehen. Ja. Das wird nicht gesehen, weil die Augen des Herzens nicht rein sind. Es ist voller Kritik. Ja. Und es ist, wie Jakobus sagt, man murrt übereinander. Jakobus sagt, Brüder, murrt nicht, beschwert euch nicht übereinander. Denn der Richter steht vor der Tür. Und ihr habt ein Problem mit Gott, wenn ihr das tut. Und Jesus sagt in Matthäus, Moment, Matthäus 13, da erklärt er ein Gleichnis vom Unkraut und die Jünger verstehen das Gleichnis nicht und dann bitten sie Jesus, dass er ihnen das erklärt und dann sagt er in 13, Vers 36, da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf den Acker und er antwortet und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt, also in dem Gleichnis heißt es, das Gleichnis ist so, Gott sät seinen Samen aus und dann sät der Teufel seinen Unkraut dazwischen. Und dann wächst beides auf. Und die Engel fragen dann Gott, sollen wir gehen und das Unkraut rausreißen? Und Gott sagt dann, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und seit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So, und Jesus sagt dann, die Schnitter sind die Engel, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Welt. Ja? Wenn diese Welt kurz vor ihrem Ende ist, wird Gott all die Ungläubigen irgendwie einsammeln. Ich weiß nicht, wie das passiert. Offenbarung gibt uns also ein paar Hinweise, wie das passieren wird. Ja? Durch ein paar Erdbeben und Plagen und Kriege und Hungersnöte und Tod und Gerichte wird das Unkraut gesammelt. Ja? Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln. Ich gucke gerade, das ist eine komische Übersetzung. Ärgernisse. Ich glaube, das wird in den meisten Bibeln mit Anstöße übersetzt. Ne? Der Elberfelder wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse oder Anstöße und die Gesetzlosigkeit für ihn aus seinem Reich sammeln. So, es sind also Leute in seinem Reich. Am Ende der Welt wird es so sein, dass in seinem Reich Leute sind, die Ärgernisse, die sich ärgern, ja, die Ärgernisse in sich haben und die immer Anstoß nehmen und die sich ständig darüber beschweren. Ja, das sind diese Leute, von denen Jakobus sagt, murrt nicht übereinander, beschwert euch nicht ständig übereinander, Brüder. Ja, und das passiert in der Gemeinde, dass man sich übereinander beschwert. Und je fleischlicher und je weniger Liebe, je weniger die Gemeinde von dieser feurigen Liebe Jesu hat, umso mehr Murren und Beschweren und umso mehr Anstöße werden da sein. Ja. Und Jesus sagt, er wird alle Anstöße und alle die Gesetzlosigkeit für ihn aus seinem Reich sammeln und sie in den Feuerofen werfen, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hat, passiert sofort etwas, ein paar Verse weiter. 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg, und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in der Synagoge, sodass sie staunten und sprachen: Woher hat er solche Weisheiten, solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn eines Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus, Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm, oder sie ärgerten sich an ihm. Ja, sie ärgerten sich. So, Jesus, kaum erzählt Jesus das seinen Jüngern, ein bisschen später kriegen seine Jünger das, was er hier erzählt hat, kriegen sie das live zu sehen. Die Pharisäer, die damals, Jesus sagt, sie sitzen auf dem Stuhl Mose, okay, Jesus sagt, was sie lehren, das befolgt, aber nimmt nicht ihren Wandel als Vorbild. Ja. Und diese Pharisäer, die da sozusagen die, ja, die Pastoren und Theologen und die geistliche Elite sind, die ärgern sich über Jesus. Die sind voll mit Anstoß. In dem Volk Gottes sind Leute, die sogar die oberste Position einnehmen, die sind voller Anstöße und sie ärgern sich. Ja. Und das erleben wir hier auch sehr oft. Ja. Wenn Jesus sich manifestiert und wenn Jesus kommt und Leute tun Buße und werden von Sünde überführt, dann sind hier Leute, die ärgern sich darüber. Oder die finden das ein bisschen unangenehm. Ja. So, du hast ein Problem, wenn das der Fall ist. Du hast ein Problem, wenn du in der Gegenwart Jesu, wenn dir da unangenehm ist. Du hast wirklich ein Problem. Entweder wirst du deine Anstöße und deine Ärgernisse und dein Murren und dein Beschweren, entweder wirst du das los und kriegst das aus deinem Herzen raus und du wirst rein. Oder, wenn nicht, Feuerofen, heulen und Zähne knirschen. Ja? Die zwei Optionen lässt die Bibel uns nur übrig. Okay. Es gibt auch Leute, die ärgern sich, wenn das Volk Gottes Gott laut lobt. Ja. Es gab eine Frau, die Frau von David, die hat sich sehr geärgert, als David getanzt und Gott gelobt hat. Und dann hat sie sich beschwert bei David, dass das doch so nicht geht. Und dann kam ein Fluch Gottes über sie und das Gericht kam über sie. Ja. Das finden wir überall in der Bibel. Als das Volk Israel in der Wüste gemurrt hatte, weil ihnen der Weg oder die Art und Weise, wie Gott mit ihnen umging, nicht passte, da kamen die Schlangen. Ja. So, wenn wir murren, kommt die Schlange. Das können wir uns merken. Das ist eine Regel. Das wird immer so passieren. Wenn wir murren und uns anfangen, uns beschweren, und es ist egal über wen, ja, es ist egal. Ich meine, wenn wir uns über die Nichtchristen beschweren, dann machen wir uns lächerlich. Weil eigentlich müssten wir schon so weit sein, um zu wissen, dass wir von denen nicht erwarten können, dass sie christlich leben, ja. Und dann machen wir uns echt lächerlich, wenn wir uns über die Nichtchristen, über die Welt beschweren. So, die Welt wird uns hassen, sagt Jesus. Die Welt wird uns hassen. Jeder, der fromm und gottselig leben will, muss verfolgen allein. So, wenn wir uns über die Welt beschweren, über unsere bösen Chefs oder Arbeitskollegen, die vielleicht keine Christen sind und uns nicht behandeln, dann machen wir uns lächerlich. Ja, weil was erwarten wir denn von denen? Dass sie ohne Jesus christlich leben? Das wird nie passieren, ja. Das ist total lächerlich. So. Aber so lächerlich sind wir hoffentlich nicht, dass wir von der Welt erwarten, dass sie christlich lebt und dass wir uns über die Welt beschweren. Im Psalm sagt der Psalmist, Moment mal, wo ist das? Ja, es gibt immer so Christen, die halten sich für besonders geistlich, indem sie rumlaufen oder Internetseiten oder Bücher schreiben, wo sie darauf hinweisen, was alles falsch ist und wie weltlich die Welt ist und wie teuflisch der Teufel ist und wie böse alles ist. Ja. Und David sagt, Moment, David sagt, ärger dich nicht über den Gottlosen. Ärger dich nicht über den Gottlosen. Da gibt es einen ganzen Psalm. Psalm 37. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras. Aha, wie das Gras. Wie hießen nochmal die Engel? Schnitter. Was werden die Schnitter machen? Sie werden das Gras sammeln. In Bündel. Und was passiert dann mit dem Gras? Es wird verbrannt werden. Am Ende der Welt. Ärger dich nicht über die Bösen. Ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Ja. Es gibt sehr viele, dann heißt es weiter, in Vers 7, Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Ärgere dich nicht über diese Leute. Du brauchst doch keine Internetseiten schreiben über diese Leute und keine Bücher und auch nicht deinem Gebetskreis erzählen, wie böse der und der ist. Ja? Das ist total lächerlich. Und es zeigt, dass in deinem Herzen was nicht in Ordnung ist, dass du Anstoß nimmst. Und es zeigt, dass du auch Gott nicht kennst, wenn du von Nichtchristen erwartest, dass sie heilig leben. Das ist total lächerlich, wird nie passieren. Okay, zurück zu Matthäus. Ja. Wie ist das jetzt mit Brüdern und Schwestern im Leib? Ja? Von denen erwarten wir ja, dass sie heilig leben. Tun aber auch nicht alle. Und Gott geht auch mit jedem anders um. Und Paulus sagt im Römerbrief, dass es nicht unsere Verantwortung ist, ja, den anderen zu richten. Oder da heißt es, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten, wenn denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. So, wenn wir anfangen, uns über die Brüder und die Geschwister in dem Leib Christi zu ärgern, weil sie Dinge nicht richtig machen, das zeigt, dass wir genauso sind wie diese Pharisäer aus Matthäus 13, die sich geärgert haben über Jesus oder die Ärgernisse, die Anstöße, die Murren, Beschwerden in ihren Herzen hatten. Ja, das geht nicht. Und das ist ein Beweis, dass unser Herz nicht rein ist und dass wir nicht diese Liebe Jesu in unserem Herzen haben, die Jesus in unser Herz bringen möchte. Okay. So. Wo machen wir weiter? Jesus sagt, er möchte, dass wir diese Liebe, die Gott selber hat, dass die in uns ist. Und wir lesen in Matthäus 22 zum Beispiel, das größte Gebot, ja, ist 22, 37, Jesus sprach zu ihm, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Fragt ihn ein Gesetzesgelehrter. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das bedeutet, wenn du diese zwei Gebote nicht erfüllst, dann bringt es auch nichts, wenn du irgendeins von diesen anderen Gesetzen erfüllst. Das bringt nichts. Ja. Das ist der Kern und das ist der Haken, an dem das ganze Gesetz hängt. Und wenn dieser Haken nicht da ist, dann kannst du den Zehnten geben, du kannst lange beten, du kannst immer zur Kirche gehen, du kannst dieses ganze fromme Theater machen. Ja. Spielt keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. In Markus 12 haben wir eine ähnliche Situation. Vers 28, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und es gibt noch so viele Schriftstellen. Ne? In Galaterbrief zum Beispiel, im Römerbrief wird überall diese Aussage gemacht, dass das Gesetz und die Propheten erfüllt wird durch die Liebe. So heißt es im Römerbrief. Ja. Im Galaterbrief heißt es, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. So, wir haben viele Verse, die genau das aussagen. Wenn die Liebe nicht da ist, dann passiert das alles nicht. Und Jesus ist gekommen, damit wir diese Liebe in unserem Herzen haben. Und wenn unser Herz so ist, dass es sich ständig beschwert oder Anstoß nimmt, okay, dann haben wir die Liebe nicht. Punkt. Ja? Wir haben vielleicht irgendwelche Gefühle für Jesus oder keine Ahnung, vielleicht noch nicht mal das. Aber wir haben die Liebe nicht. Wir haben nicht diese Liebe. Wenn wir Anstoß nehmen an den Brüdern und Schwestern in unserer Gemeinde und weltweit, wir haben diese Liebe nicht. 1. Johannes 3, Vers 14 sagt, Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das ist sehr deutlich. Ja. Das wichtigste und größte Gebot ist, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten wie sich selbst. Und man fragt sich vielleicht, warum dieses den Nächsten lieben? Okay, dass wir Gott lieben, das verstehen wir, aber warum den Nächsten lieben? Und ob ihr es glaubt oder nicht, es steht öfter in der Bibel, dass wir unseren Nächsten lieben, als dass in der Bibel steht, dass wir Gott lieben sollen. Nochmal, es steht viel öfter in der Bibel, dass wir unseren Mitmenschen lieben sollen, als dass wir Gott lieben sollen. Und Jesus wird es sogar am Tag des Gerichts zur Bedingung machen, ob wir uns um den schwachen Bruder gekümmert haben, ob wir ihm ein Glas Wasser gegeben haben oder nicht. Wir Christen glauben das vielleicht nicht. Wir denken, Jesus wird gucken, ist der einmal bei der Evangelisation nach vorne gegangen oder nicht. Nein, darauf wird Jesus nicht gucken. Wir denken vielleicht, Jesus guckt, hat er ein Übergabegebet gesagt? Nein, das finden wir nirgends in der Bibel. Ja? Jesus wird gucken, ist da diese Liebe im Herzen? Und wir können uns sehr leicht verführen. Wir können uns sehr leicht verführen. Wir können denken, wir haben diese Liebe. Wir können Gott unsere Gefühle ausschütten und denken, wir haben diese Liebe. Und in Wirklichkeit haben wir sie nicht. Und das ist der Grund, warum in der Bibel öfter über die Beziehung und die Liebe zum Bruder oder zum Mitmenschen oder sogar zum Feind geschrieben steht, als darüber, dass wir Gott direkt lieben. Weil das ist der Gradmesser, oder das ist, woran wir das wirklich erkennen, ob wir die Liebe haben. An der Liebe zum Bruder erkennen wir, ob wir wirklich die Liebe, diese brennende Liebe Gottes haben oder nicht. Wisst ihr, Gott wird uns nicht anlügen. Gott wird auch keine schlechten Gerüchte über uns erzählen. Und Gott wird uns auch nicht irgendwie reinlegen oder gemein zu uns sein. Aber unser Bruder wird das tun. Ja, die wiedergeborenen Christen, die mit uns in der Gemeinde sind, die werden sowas machen. Falls ihr es nicht wusstet. David wusste das. Ja, David sagt im Psalm 55 zum Beispiel. Ist das 55? Nö, das ist nicht 55. In einem Psalm sagt David das. Kann sein, dass ich es jetzt nicht finde. Ja, vielleicht gucken. Ja, genau, das ist er. Danke. Ja. 50,13, da sagt David, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht meine Hasser tun groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander. Wir sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. David sagt, du, mit dem ich zum Haus Gottes gegangen bin, du hast mich betrogen oder mich verraten. Ja. Und Jesus macht das sehr deutlich, wenn ihr Matthäus 13 komplett lest, da werdet ihr als nächstes ein Gleichnis finden, wo steht, dass das Reich Gottes einem Fischernetz gleicht, wo alle Arten von Fische sind. Ne? Genauso wie da alle Arten von Pflanzen sind, gute Pflanzen und Unkraut. Und das ist so, dass je näher wir zum Ende kommen, umso mehr wird auch das Unkraut aufgehen und mitten unter uns sein. Und manche Leute kriegen ihr Herz gereinigt und manche nicht. Ja? Und das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir darauf? Haben wir diese Liebe Jesu im Herzen, die wie ein Feuer ist, die auch die Feinde liebt und die auch unsere Brüder liebt, die uns verraten oder die Dinge tun, die nicht in Ordnung sind? Oder beschweren wir uns dagegen? Darüber. Dann sind wir total, haben wir gar nichts kapiert. Ja? Okay, die Liebe zu Gott ist das absolut Wichtigste. Ich möchte kurz ein Zeugnis, ein Beispiel erzählen, wie Gott mir das gezeigt hat, das allererste Mal in meinem Leben. Ja? Ich habe, glaube ich, mit 13 oder irgendwann in dem Alter, mit 13 Jahren oder so, ein Übergabegebet gesprochen und gedacht, ich bin jetzt ein Christ. Und genauso weiter in all den Sünden gelebt und ich war nicht frei von meinen Sünden. Und die Wahrheit ist, ich war gar kein Christ. Ich habe nur ein paar Worte runtergeleiert, weil ich Angst hatte, in die Hölle zu kommen. Und ich dachte aber, ich wäre ein Christ. Okay. So, und ich habe aber gelebt wie ein Sünder. Und irgendwann, als ich schon über 20 war, habe ich gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder mit meinem Christsein nicht stimmt. Und das ging halt immer, ich wusste, dass ich mit den Sünden, die ich habe, dass ich nicht wirklich so Christ sein kann. Und ich weiß, damals, da war ich noch in einer anderen Gemeinde und da wurde ich dazu auserkoren, der Jugendleiter zu sein. Und ich wusste, mit diesen Sünden kannst du nicht, geht das nicht. So, ich hatte keine Ahnung und ich kannte Gott nicht, nicht wirklich. Ja. Ich kannte nur diese ganzen typischen frommen Sprüche und so. Und ich hatte die Leute wirklich gefragt, was soll ich denn machen und so. Und alles, was mir gesagt wurde, war, naja, sieh zu, dass du fleißig bist in der Gemeinde, überall mitmachst und so. Das habe ich gemacht. Das hat dazu gewirkt, dass man schnell die Karriereleiter hochkommt. Ja. Aber meiner Sünde und meiner Unreinheit, die in meinem Herzen war, hat das gar nicht geholfen. So, und ich war ziemlich verzweifelt und ich kam irgendwann zu dem Entschluss, okay, ich habe mindestens ein halbes Jahr versucht, alle diese Sünden loszuwerden. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Ja. Und ich habe mir dann Regeln gemacht und habe das richtig ernst gemeint. Es hat aber nicht geklappt. Im Gegenteil, je mehr ich versucht habe, sie loszuwerden, umso mehr waren sie da. Paulus schreibt, wenn ich das Gute tun will, ist das Böse gegenwärtig. Ja. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft das Gute tun wollen, der Teufel sitzt gleich da und der freut sich. Die ganzen Dämonen sind da und freuen sich, dass wir aus unserer eigenen Kraft versuchen, was Gutes zu tun. Und die wissen gleich, werden wir scheitern und dann werden sie uns verklagen und unser Gewissen quälen. Und die freuen sich. Das Böse ist gegenwärtig, wenn wir das Gute tun wollen aus unserer eigenen Kraft. Ja. Und das führte alles, das hat alles so ein bisschen länger gedauert, aber das führte zu dem Entschluss, dass ich irgendwann gesagt habe, so, das geht so nicht weiter, ich werde mich einsperren und so lange die Bibel lesen, bis Gott zu mir spricht. Und wenn Gott nicht zu mir spricht, ja, dann wird das wohl nicht zwischen mir und Gott. So, zu dem Entschluss kam ich, ja, weil ich hatte keinen Bock mehr und das war alles ziemlich unbekannt. Mir kam das alles ziemlich hohl vor und das war auch das Christenleben. So, es kam, war auch hohl. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre ein Christ. Ich war überhaupt kein Christ. Das hat aber auch sonst keiner gemerkt. Und warum habe ich das auf diese Art und Weise gemacht? Ich wusste damals nur, naja, Gott kann irgendwie durch die Bibel sprechen. Das war alles, was ich wusste. Ich wusste nicht, dass Gott auch andere Wege hat. Aber das war auch egal. Ich wusste, Gott kann durch die Bibel sprechen. Da habe ich gut, dann. Irgendwann abends habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das. Ich habe die Tür zugeschlossen und habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich war gerade ich habe all die Jahre übrigens immer die Bibel gelesen und immer gebetet und all dieses Zeug auch gemacht. So, ja. Und wenn heute einer kommt und sagt, ja, du musst einfach nur mehr beten oder mehr Bibel lesen, das ist völliger Quatsch. Der Typ hat keine Ahnung. Ja. Einfach nur irgendetwas mehr machen, irgendwas von dem frommen Zeug mehr machen, funktioniert gar nicht, wenn die Wurzel faul ist. Ja. Es ist nur noch mehr tote Werke. Und ich war damals in meiner Bibellese bei Johannes 14 und habe da ab Vers 15 immer gelesen, angefangen zu lesen. Ich habe gesagt, so Gott, ich lese, heute ist Johannes 14 ab Vers 15 dran. Ich werde das jetzt bis Ende lesen, dieses Kapitel. Und dann werde ich gucken, ob du zu mir geredet hast. Ja, und ich war ja nicht blöd. Ich habe dann das gelesen und natürlich kann ich mir in meinem Verstand, kann ich diesen Text da, diesen frommen Bibeltext analysieren, wie ich irgendeinen Text analysieren kann, den ich im Deutschunterricht oder sonst irgendwo habe. Ja, natürlich kann man das machen. Und man kann diesen Text lesen und sagen, oh ja, da steht, ich soll nicht lügen. Oh, Gott hat gerade zu mir gesprochen, ich soll nicht lügen. Nein, Gott hat nicht zu dir gesprochen. So, das ist alles Quatsch, was hier oben in deinem Verstand ist. Ja? So, und ich wusste, das werde ich nicht machen. Ja? Ich wusste, Gott, wenn Gott wirklich Gott ist Und wenn Gott tatsächlich es schafft, diese Erde innerhalb recht kurzer Zeit zu schaffen, und wenn Gott schafft, all diese anderen Wunder zu machen, und wenn ich tatsächlich glaube, dass er es schafft, Jesus von den Toten aufzuwecken und so, dann muss er wohl auch in der Lage sein, irgendwie mir klarzumachen, dass er mit mir gesprochen hat, sodass ich keinen Zweifel habe. So, ja. Das ist ziemlich logisch. Ja. Wenn wir glauben, Gott hat all diese Wunder getan und die Welt und das Universum geschaffen, aber er kriegt es nicht hin, sich uns irgendwie verständlich zu machen, das ist ein bisschen seltsam. Naja, ich habe das gelesen und geguckt. Nee, nichts Besonderes passiert. Ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und irgendwann war, glaube ich, eine halbe Stunde vorbei und ich kam mir ziemlich blöd vor. Ja. Und ich dachte so, nee, ich werde jetzt nicht anfangen, hier irgendwie so rumzugucken, ob Gott irgendwas mir gesagt hat so, und mir da selber irgendwas zurechtbasteln. Ne? Und ich war ziemlich enttäuscht und habe gesagt, gut, einmal probiere ich es noch. Und dann beenden wir den Zirkus hier. Und dann habe ich nochmal angefangen und da stand, es war eine Luther 84-Übersetzung, die ich damals hatte, da stand in 14 Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Steht in den meisten Übersetzungen anders. In den meisten Übersetzungen steht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Aber in der 84 haben sie es wahrscheinlich falsch übersetzt, keine Ahnung. Da steht, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und als ich das lese, kommt mir ein Gedanke in den Kopf. Und der Gedanke war so, Helmut, liebst du Jesus? Und ich beantworte diesen Gedanken so, ja, ich liebe Jesus. Und will weiterlesen. Und der Gedanke ist das zweite Mal da, Helmut, liebst du Jesus? Und ich so, natürlich liebe ich Jesus, ich bin doch bekehrt, ich bin doch getauft, ich mache doch dies und jenes und all diese Sachen in der Gemeinde. Natürlich liebe ich Jesus und will weiterlesen. Und der Gedanke ist das dritte Mal da und der ist so präsent in meinem Kopf, dass ich mich auf gar nichts anderes konzentrieren kann und es wurde ein bisschen unangenehm. So, Helmut, liebst du Jesus? Und ich so, was ist hier los? So, ich will jetzt in Ruhe die Bibel lesen. Und dann denke ich so drüber nach, so, was soll das jetzt? Warum spinnt mein Gehirn? Und dann sehe ich auf einmal, ich war damals in meine Frau verliebt, aber noch nicht zusammen. Und auf einmal sehe ich all diese Bilder in meinem Kopf, wo ich versuche, die Umstände so zu drehen, dass ich zufällig mit Margarita zusammentreffe, um mit ihr ein bisschen Zeit zu verbringen, ja, weil ich in sie verknallt war. Und ich sah so ganz schnell so diese Situation ablaufen, so wie ich nach dem Gottesdienst versucht habe, sie so genau im Ausgang abzupassen und so, all diese Sachen so. Ne? Und dann kommt der nächste Gedanke, ich wusste damals nicht, dass es der Heilige Geist war, weil ich den nicht kannte, heute weiß ich, es war der Heilige Geist, sagt der Heilige Geist mir den nächsten Gedanken, schickt er mir den nächsten Gedanken. Ist es bei Gott auch so? Wie bei der Frau, in die du verliebt bist? Ist das da auch so? Ich habe Gott dreimal gesagt, dass ich ihn liebe. Ja? Und dann kam diese Frage, ist das bei Gott auch so? Und in dem Moment, da habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben wirklich eine Überführung von Sünde erlebt. Weil in dem Moment habe ich dem Heiligen Geist in aller Ehrlichkeit gesagt, nein, ist nicht so. Überhaupt nicht so. Ist gar nicht so. Das nervt mich total, die Bibel zu lesen und zu beten und all das Zeug zu machen, was ich seit Jahren schon mache. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Und in dem Moment hat der Heilige Geist mich total überführt und ich habe eine einzige Sünde gesehen. Ja, und diese Sünde, von der Heilige Geist mich damals überführt hat, war, dass ich Jesus nicht liebe und noch nie geliebt habe. Und ich musste ziemlich weinen darüber. Das war ein ziemlicher Schock an dem Abend, dass ich Jesus noch nie geliebt habe. Ja. Und ich habe all die Jahre gedacht und ich habe sogar ein paar Sekunden vorher oder ein paar Minuten vorher noch, war ich fest davon überzeugt, dass ich Jesus liebe. Und der Heilige Geist hat mich dreimal gefragt, liebst du Jesus? Ja klar liebe ich Jesus. Und als der Heilige Geist die Taschenlampe anmacht und mein dreckiges Herz leuchtet, du hast noch nie im Leben Jesus geliebt. Noch nie im Leben. Das war ein ziemlicher Schock. Ja. Aber ich wusste, dass das ist die absolute Wahrheit. Und das war meine Wiedergeburt. Ja, ich weiß von dem Moment an, ich habe Buße getan und ich habe geweint und mir tat das so richtig leid, dass ich war richtig zerstört. Und dann sagt der Heilige Geist so, jetzt liest doch nochmal den Vers bitte. Oder liest den Vers weiter. Ja. Und dann lese ich nochmal, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann fing der Heilige Geist mich an, daran zu erinnern, wie ich das ganze halbe Jahr vorher versucht habe, all diese Sünden loszuwerden, das nicht funktioniert hat. Und er sagt, wenn du Jesus liebst, was wird dann passieren? Und ich lese, so werdet ihr meine Gebote halten. Sagt der Heilige Geist, siehst du, das Gebote halten, das kommt nach dem Lieben. Das wird daraus folgen. Aber erst musst du Jesus lieben. Erst musst du Jesus lieben. Ja, da muss eine Liebe zu Jesus in dir drin sein. Und wenn die nicht da ist, vergiss es. Du wirst niemals die Gebote halten. Aber wenn du Jesus liebst, dann wirst du die Gebote halten. Das wird eine Folge daraus sein. Ja? Und man kann es sogar daran erkennen. Jemand, der die Gebote nicht hält, der liebt Jesus nicht. Egal, was er denkt. Ist so, er liebt Jesus nicht. Ja? In Vers 21 steht es nochmal. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von... Nee, Moment. In 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Er wird das tun. Das ist so. Die Liebe in ihm wird das bewirken. Er wird das nicht aus eigener Anstrengung tun. Die Liebe wird das bewirken. Und die Sünden, die mir in dem... was ist da passiert? All die Sünden, die mir so zu schaffen gemacht hatten damals, die waren von heute auf morgen alle weg. Da waren noch tausende andere, aber die wusste ich nicht. Wusste ich noch nicht, dass das Sünden waren. Aber die, mit denen ich damals zu kämpfen hatte, die waren alle weg, sofort. Ja. Und seit dem Tag weiß ich, vorher hatte ich nie die Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin. Seit dem Tag habe ich absolute Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Und seit dem Tag weiß ich, so, es gibt kein Zurück. So, ich lebe mit Jesus, ich bin ein Christ. Ich habe keine andere Wahl. Ja. Dieser Tag war einer der größten Wendepunkte in meinem Leben. Und der Heilige Geist hat mich davon überführt, dass ich keine Liebe habe zu Jesus. Und ich war so überzeugt, dass ich das aber habe. Und ich habe so alles Mögliche mitgemacht. Jugend geleitet, Hauskreis geleitet, Kinderstunde geleitet. Und all so ein Zeug mitgemacht. Ja. Und war getauft und war fest davon überzeugt, dass ich ein hingegebener Christ bin. War ich nicht. Ich war verführt. Ich hatte keine Liebe im Herzen. Ja. Und wir müssen verstehen, dass das uns passieren kann. Ich kann jetzt in diesem Moment total verführt sein. Und deswegen schreibt Jesus mehr Sachen über die Liebe zu meinen Mitmenschen in die Bibel, als über die Liebe zu Gott. Weil daran können wir erkennen, wir brauchen irgendwelche Sachen, an denen wir erkennen können, was ist wirklich in unserem Herzen. Bösartig und verführerisch oder hinteraglistig ist das Herz. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Und in 10 heißt es, Gott allein aber ist es, der die Herzen erforscht. So, ihr habt keine Chance, euer eigenes Herz so zu erforschen. Ihr habt keine Chance, direkt in euer Herz zu gucken und gucken, ist da Liebe oder ist da nicht Liebe. Aber ihr, aus dem Herzen fließt der Mund über, aus dem Herzen fließen die Taten immer. Sprüche 4, 23. Alles, was ihr tut, entspringt aus eurem Herzen. Ja? Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens, so heißt es wortwörtlich in Sprüche 4,23. So, an diesen Sicht aus äußeren Dingen, die aus dem Herz hervorkommen, ob wir wollen oder nicht, das wird passieren. Ja? Können wir erkennen, haben wir wirklich Liebe zu Jesus oder machen wir nur Zirkus hier? Ja? So, und ich weiß, das ist die größte Berufung, Gott zu lieben. An dem letzten Wochenende hier mit Rita, da haben wir das so deutlich gehört. Es ist die allergrößte Berufung. Und Gott hat mich, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal immer wieder daran erinnert. Helmut, denk dran, was ich dir zuallererst gesagt habe. Das allererste Wort, was Gott zu mir gesagt hat, das war, du musst Jesus lieben. Wenn du Jesus liebst, wird alles andere ist zweitrangig. Das andere wird alles folgen. Du musst Jesus lieben. Das war die erste Sache, wo ich wusste, das ist jetzt Gott, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht oder so. Ja. Und die mein Leben verändert hat. Und ich glaube, ich hoffe, ich werde das nie vergessen. Ja. Es gibt viele Sachen, die ziemlich faszinierend sind im Reich Gottes. Aber die größte Sache ist, Gott zu lieben. Paulus sagt, dass Gott zu lieben ist viel größer als alle geistlichen Gaben. Viel, viel größer. Ja. Er sagt, es ist ein viel besserer Weg. Die Liebe ist ein viel besserer Weg als alle als ernsthaft nach geistlichen Gaben streben, was ja nicht schlecht ist und was man auch nicht unterdrücken soll, aber Paulus sagt, ich zeige euch einen besseren Weg. Das ist eine viel höhere Berufung. Ja? Und wer glaubt, er würde vielleicht was verpassen, der ist verführt, weil Johannes war der Jünger, den Jesus liebte. Und es war auch gleichzeitig der Jünger, dem Jesus am meisten anvertraut hat. Und der die größten Offenbarungen hatte von allen. Ja. Das war Johannes. Das war der Jünger, der Jesus liebte. Jesus zu lieben ist die allergrößte Berufung. Ja. Das ist wirklich so. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus ungeheucheltem Herzen und aus reinem Herzen. Das Endziel des Gebotes. Gebot ist die ganze Unterweisung, das ganze Gesetz Gottes, die ganze Schrift. Es ist alles nur geschrieben. Warum? Damit wir diese echte Liebe aus ungeheucheltem Herzen, aus einem reinen Herzen oder im Alten Testament sagt Gott aus einem ganzen Herzen. Ja? Und dieses Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Das bedeutet, dieses Wort ganz bedeutet vollständig, komplett. Das ist das Gegenteil von in Stücke gerissen. Der Teufel reißt unsere Herzen in Stücke. So ein Teil unseres Herzens ist mit der Sache beschäftigt, ein anderer Teil unseres Herzens hat diverse Verletzungen von irgendwelchen anderen Sachen und dreht sich nur um darum, was wurde mir da angetan und so. Und so haben wir viele, kann es sein, dass unser Herz in viele kleine Stücke gerissen ist, ja, durch Sachen, die Leute uns angetan haben, aber noch viel mehr durch die Art und Weise, wie wir darauf reagiert haben, wenn wir Leute nicht vergeben wollen, wenn wir Bitterkeit haben, wenn wir andere Leute richten und durch sowas schafft es der Teufel, dass unser Herz nicht mehr ganz, nicht mehr heile ist. Aber das ist eine andere Predigt, ja? Das ganze Herz. Aber das ist, was das bedeutet. Die Liebe zu Gott ist das Größte. Ja. Aber wir können erkennen, ob wir wirklich Liebe zu Gott haben oder ob das nur irgendwelche Gefühle sind oder so, was keine wirkliche Liebe, die bereit ist, sein Leben zu geben. Das können wir daran erkennen, wie ist unsere Beziehung mit den Mitmenschen. Ja. Deswegen sagt Jesus, dieses andere Gebot kommt ihm gleich. Liebe deinen Nächsten, das kommt ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses zweite Gebot wurde extra für uns Menschen gegeben, damit wir aus dieser Verführung rauskommen können, dass wir denken, wir lieben Gott und wir lieben ihn gar nicht wirklich. Ja. Johannes, im 1. Johannes sagt, wir haben zwei Verse gelesen, 1. Johannes 3, 14 und 15 haben wir gelesen, und zwei Verse weiter, da heißt es dort, wenn jemand unbarmherzig gegenüber seinem Bruder ist, ja, die Liebe Gottes ist nicht in ihm. Niemals. In Vers 17, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, da steht wörtlich die Eingeweide des Mitleids, steht da wörtlich. Ja? Also das spricht von etwas Innerem, was in uns ist. Wenn hier innen, du triffst hier innen die Entscheidung, nein, das geht mich nichts an, das Leid des Bruders geht mich nichts an. So, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Fragt Johannes, tut sie nicht. So, das ist uns gegeben, dieser Vers, damit wir erkennen können, habe ich wirklich die Liebe Gottes oder habe ich sie nicht? Ich kann rumlaufen und sagen, ich bin ein wiedergeborener Christ. Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. So, und ich kann rumlaufen und diesen Vers bekennen und diesen Vers bekennen und diesen Vers bekennen, aber wenn ich mein Herz verschließe vor der Not meines Bruders, ist die Liebe Gottes nicht in mein Herz ausgegossen. Ich bin verführt, wenn ich das immer noch glaube. Ja? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. So, das muss irgendwie, die Liebe muss irgendwie sichtbar werden. Das muss irgendwie, ja, irgendwie muss die Liebe Fleisch werden. Die Liebe kann nicht nur, unsere Liebe zu Gott, die ist unsichtbar. Wenn wir Gott lieben und wenn unser Herz sich vor Gott ausschüttet, das ist etwas, was in der unsichtbaren Welt passiert. Das ist unsichtbar, das sieht keiner. Aber wenn das wirklich echt ist, wird das sichtbar werden. Muss es sichtbar werden. Erst Johannes ist voll von solchen Versen, an denen wir erkennen können, ob wir wirklich Gottes Liebe haben oder nicht. Ja? Da heißt es zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 20, in 4, Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Qual, Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. So, wenn du voller Furcht bist, dann kannst du nicht sagen, ich liebe Gott. Ich liebe Gott, aber ich bin voller Furcht. Das geht nicht. Wenn du voller Liebe bist, wenn du Gott liebst, dann ist da kein, dann ist die, muss die Furcht gehen. Und wenn die Furcht da sein kann, dann ist da keine Liebe, weil die Liebe treibt die Furcht aus. Und Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und Jesus sagt, Jesus nennt das das neue Gebot. Ja? Ich gebe euch ein neues Gebot in Johannes 13, dass ihr einander liebt. Und Johannes sagt, ja, das ist ein neues Gebot, aber eigentlich ist das gar nicht so neu. Dann ist es das gleiche Gebot, was wir von Anfang an haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, ne? Und von ganzer Seele, mit deinem ganzen Willen, mit deinem Verstand, deinen Gefühlen. Die Gefühle sind da auch mit bei, die gehören zur Seele dazu. Jeder, der sagt, man darf Gott nicht mit Gefühlen lieben, ist ein Irrlehrer. Ja? Jesus sagt ausdrücklich, mit der ganzen Seele, nicht mit der halben Seele oder einem Teil der Seele oder nur mit dem rationalen Teil der Seele, nein, auch mit dem emotionalen Teil der Seele und auch mit dem Willen. Wir müssen uns auch sehr oft einfach entscheiden, das zu tun, so wie David sagt, meine Seele, lobe den Herrn, Imperativ, Befehlsform. David hat seiner Seele nicht die Wahl gelassen, weil er wusste, seine Seele muss jetzt gehorchen, die ist Gott unterstellt. Und dann steht noch extra in beiden Versen aus Matthäus 22 und in Markus 12 steht, und mit dem ganzen Denken. Ja. Ich höre immer wieder, dass Leute sich lustig machen über die Christen, die lange Lobpreis machen. Und dann kommen immer solche Sachen. Ja, die machen das nur, weil sie irgendwelche Gefühle, weil sie irgendwie sich emotional da reinsteigern und bla bla bla. So, ich wette, dass jeder von den Leuten, der sowas sagt, dass er es nicht schafft, seine Gedanken auch nur 15 Minuten ununterbrochen auf Jesus zu fixieren. Ich wette, er schafft es nicht. Auch nur 15 Minuten, ohne sich abzulenken, seine Gedanken auf Jesus auszurichten. Und was bedeutet das, wenn man das nicht schafft? Wenn man nicht mal 15 Minuten schafft, seine Gedanken auf Jesus auszurichten? Ja? Das bedeutet, dass ihr euren Verstand nicht wirklich unter Kontrolle habt und dass da andere Mächte sind, die es schaffen, euch zu kontrollieren. Das ist es, was es wirklich bedeutet. Ja. Und deswegen, manchmal muss man Gott lange loben. Weil manchmal muss man das Lied auch 20 Mal wiederholen, weil 19 Mal ist es nur Gelaber, ist es nur unsere Stimmbänder, die Geräusche machen. Und vielleicht beim 20. Mal schaffen wir es erst mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele, diese eine Zeile wirklich zu sagen, sodass da Realität drin ist. Ja. Und Gott hat kein Problem mit Wiederholungen. In Offenbarung lesen wir, dass es im Himmel Wesen gibt, die ganze Ewigkeit nur eine Zeile singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der war, der Allmächtige, der war, der ist und kommt. Die ganze Ewigkeit singen sie nur eine Zeile. So. Gott wird nicht müde von Wiederholungen. Ja. Und wir Menschen, wir müssen wissen, wir sind gefallene Wesen. Ja. Unser logisches Denken ist sehr stark, unser Verstand ist sehr stark unter Beschuss vom Teufel. Ja. Also durch Vernunftschlüsse, Festungen, 2. Korinther 10, 3 bis 5 steht das drin. Wir müssen unsere Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Wir müssen unseren Sinn erneuern, unser Denken erneuern. Wir müssen den Sinn Christi haben. Unser Verstand hier oben ist einer der größten Kriegsplätze in der unsichtbaren Welt. So, und da muss man manchmal 20 Mal dauert das, wir sind nicht perfekt, manchmal dauert es 20 oder 30 Mal, bis wir auch nur eine Zeile mit Realität, mit Wahrheit singen können. Ja. Klar können wir alle singen, Jesus, ich liebe dich, ich will dich lieben, ich liebe dein Herz, ich liebe dein Herz, ich liebe dein Herz. Und uns ist nicht klar, was wir da singen. Und vielleicht wird uns erst beim 50. Mal auf einmal, gibt Gott uns Gnade und es wird uns klar. Ja. Gut, dass wir nicht beim 49. Mal aufgehört haben. So konnte Jesus wirklich ein Lobopfer kriegen, wo Realität dahinter war. Okay. So. 1. Petrus 1, 22. Nee, ah, doch. da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Wenn unsere Seele wirklich rein ist, wenn unser Gedankenleben rein ist, wenn unsere Vorstellungen rein sind, wenn unser Wille rein ist, ja, unsere Gefühle, wenn da keine Unreinheit ist, woran erkennt man das dann? Zu ungeheuchelter Bruderliebe. So liebt, das ist das Erkennungszeichen, dass wir eine rein sind. Da ist Liebe. So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und ratet mal, warum da beharrlich steht. Naja, weil die Leute werden uns verletzen und sogar die Christen werden uns verletzen. Und sogar die Christen werden Dinge tun, die nicht gut sind oder die sie eigentlich nicht tun sollten. Und wir müssen sie trotzdem lieben. Wir haben keine Wahl, wir müssen sie lieben. Ja? Wir müssen sie beharrlich lieben. In Epheserbrief, Epheser 4 steht das, so 4 Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen. Ja? Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So, wir müssen einander mit Liebe ertragen. Vor allem, wenn wir im Fleisch sind, dann müssen wir uns ertragen. Und in Epheser 1, es heißt ja hier, er sagt hier in Epheser 4, dass ihr gemäß der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und was ist diese Berufung? Die sagt er sofort im vierten Vers. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist unsere Berufung. Ja? Es gibt noch viele mehr weitere Stellen, die sagen, dass ihn zu lieben unsere höchste Berufung ist. Aber ich werde mich ein bisschen beeilen. Jakobus 2. Das machen wir noch. Ja. Jakobus 2. Wisst ihr, wenn wir als Christen glauben, und bevor wir zu Jakobus gehen, gehen wir zu Lukas 10. Wenn wir als Christen glauben, ja, wir sind ja wiedergeboren, wir sind ja in der Gemeinde, wir beten ja, wir lesen die Bibel und wir machen ja all dieses Zeug. Und wenn wir damit immer recht, und wenn wir merken, naja, aber so mein Bruder, diese Liebe habe ich nicht, meine Feinde lieben kann ich nicht. Und ich habe auch da, ich muss immer wieder daran denken, was der und der Bruder mir angetan hat. Das ist Unvergebenheit übrigens. Ja? Wenn das immer wieder hochkommt oder wenn so Sachen aus der Vergangenheit immer wieder hochkommen, das ist Unvergebenheit, das ist Bitterkeit. Diese Dinge stecken dahinter, die bewirken, dass das immer wieder aus unserem Unterbewusstsein immer wieder hochkommt. So, dann ist egal. Dann können wir nicht sagen, ja, aber ich bin doch wiedergeboren. Ja, aber ich bin doch Gottes Kind. Ja, aber die Liebe ist doch ausgegossen. Da ist irgendwas falsch. Ja? So, und wenn wir dann diese oberflächlichen Ausreden immer nehmen, dann werden wir immer tiefer in die Verführung gehen. In Lukas 10, da sagt Jesus was ganz Seltsames, was bei vielen heute nicht so ganz in die Theologie passt. Er sagt hier, 10, 25, und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Moment mal, im Gesetz steht was vom ewigen Leben? Ja, steht was vom ewigen Leben. Und er sprach zu ihm, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das höchste Gebot. Das antwortet ihm, das ist die richtige Antwort. Jesus sagt in 28, du hast richtig geantwortet, tu dies und du wirst leben. Jesus sagt hier diesem Menschen, wenn du Gott liebst, dann hast du ewiges Leben. Wenn du Gott liebst mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deiner Kraft und deinem ganzen Denken, dann hast du ewiges Leben. Wir sagen den Leuten meistens, ja, wenn du dich bekehrst und dieses Gebet sprichst und dich dann taufen lässt und so weiter, dann hast du ewiges Leben. Jesus sagt hier, wenn du Gott, dem Herrn, wirklich ganz im Herzen lieben kannst, dann hast du ewiges Leben. Ja. Und Jakobus 2, da heißt es in Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, und einmal dürft ihr raten, was das ist, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, das wird jetzt genannt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Jesus nennt es das größte Gebot, das wichtigste Gebot, das erste Gebot und Jakobus nennt es das königliche Gesetz. Das ist ein Gesetz, unter dem ist jeder. Und von diesem Gesetz wird kein Christ niemals frei werden. Ja, und jeder, der lernt, dass man von diesem Gesetz frei ist, ja. Wenn ihr das ist an den Christen geschrieben, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Und dann heißt es in Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und Barmherzigkeit ist nichts anderes als die sichtbare Liebe, die sichtbare Auswirkung, sichtbare Tat der Liebe. Ja. Das Gericht wird unbarmherzig über den ergehen, auch über den Christen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit, die aus dieser Liebe kommt, die triumphiert über das Gericht. So, wenn ich in meinem Herzen höre, dass zum Beispiel Bruder so und so, der mir jahrelang ein Stachel im Fleisch war, ja, auf einmal höre ich, der hat die und die Krankheit gekriegt. Oder dem ist das und das passiert. Und wie reagiere ich dann? Naja, das endlich hat er mal gekriegt, was er verdient. Ja? Und wenn ich so reagiere, endlich mal hat er gekriegt, was er verdient, das ist keine Barmherzigkeit. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Ja? Ich mache mich schuldig. Ich zeige, ich habe keine Liebe, ich habe keine Barmherzigkeit für den Bruder. Ja, wenn wir jedes Mal, wenn wir gerechte Strafe einfordern oder verlangen, wenn in uns etwas schreit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann machen wir uns schuldig. Dann machen wir uns richtig schuldig. Ja? Und wir ziehen das Gericht Gottes auf uns. Weil das ist nicht Liebe. Ja? Gott ist der Richter, Strafe muss sein, Gott legt die Strafe fest, das ist allein Gottes Sache. Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten. Das ist komplett, damit haben wir nichts zu tun. Ja? So, unsere Aufgabe ist zu lieben und Barmherzigkeit und Mitleid zu haben. Und wisst ihr, wenn Gott straft, und Gott muss strafen und züchtigen und disziplinieren, dann ist Gottes Herz immer noch voller Mitleid und voller Liebe. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit übt. Unbarmherzig über den, der diesen krankhaften Gerechtigkeitssinn hat, der ständig Gerechtigkeit fordert oder der sich freut, wenn der andere das kriegt, was er verdient. Ja, das ist alles ein Zeichen, dass unserem Herzen nicht die Liebe Gottes ist, nicht diese brennende Liebe, nicht diese Natur, dass wir diesen Charakter des Lammes noch nie gesehen haben. Okay, ich guck mal kurz. Ob ich noch ein paar Verse mehr gebe. Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Okay. Und eins der wichtigsten Merkmale, woran wir erkennen, dass wir diese Liebe Gottes in uns haben, in 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die sucht nicht das Eigene. So, wenn wir darauf bedacht sind, dass wir unser Recht kriegen oder dass wir das kriegen, was uns zusteht und was wir verdienen, das ist nicht die Liebe Gottes. Niemals. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen und um uns besorgt sind, das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sucht nicht das Eigene. Die Liebe Gottes sucht nicht das Eigene. Und eins der größten Kennzeichen der Endzeit, ja, wir haben ja gelesen, in der Endzeit wird es Leute geben, die werden sich beschweren und Ärgernisse haben übereinander. Ja, Matthäus 13 haben wir das gesehen. Und was wird mit diesen Leuten passieren? Heulen und Zähne klappern. Ja. Und Jesus sagt, das Zeichen der Endzeit ist, dass die Liebe kalt werden wird. Die Agape-Liebe wird kalt werden. In Matthäus 24 sagt Jesus das. Ja. Die Liebe in vielen, weil die Gesetzlosigkeit übernehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe in vielen wird erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und wenn wir zu denen gehören, deren Liebe erkalten wird, ja, und ihr wisst, dieses Wort in Matthäus 24, 12, dieses Wort für Liebe ist Agape, die Agape in vielen wird erkalten. Wenn wir zu denen gehören, deren Liebe kalt geworden ist, und wenn der Heilige Geist uns das jetzt zeigt, dann haben wir ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir tun so, als ob alles okay ist und ich hier vorne und diese Bibelstellen, die ich euch hier vorne vorlese, alle nur Blödsinn sind. Ja? Oder wir tun Buße und wir sagen, Heiliger Geist, ja, du hast recht.
Ja.
Und abhängig davon wird sich entscheiden, ob wir irgendwann mal ausgerissen werden oder nicht. Oder ob wir ausharren werden bis ans Ende.
Ja.
Aber wir müssen, wenn wir ausharren wollen bis ans Ende, wir müssen absolut hingegeben sein, unseren Bruder zu lieben. Egal, was für ein dreckiger Sünder unser Bruder ist. Egal, wie schlimm unser Bruder ist. Ja? Solange es unser Bruder ist, wir sind absolut verpflichtet, ihn zu lieben. Und wenn er nicht mehr unser Bruder ist, wir sind immer noch absolut verpflichtet, ihn zu lieben, weil wir sind sogar verpflichtet, unsere Feinde zu lieben.
Ja?
Aber es ist so, wenn wir aufhören, unseren Bruder zu lieben, sind wir sofort im Tod. Unsere Beziehung zu Gott ist tot, sagt Johannes. Wenn ich irgendeinen Bruder nicht liebe, sei es, weil mir seine Lehre oder sein Verhalten oder irgendwas nicht passt, die Beziehung zu Gott ist abgeschnitten, tot.
Ja.
So, wenn wir durch die Endzeit durchgehen wollen, was wir wahrscheinlich müssen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen absolut hingegeben sein, uns einander zu lieben.
Ja.
Egal wie verführt, egal wie schrecklich wir auch meinen, dass wir vielleicht sind, aber es ist keine andere Chance. Und wenn wir merken, wir haben ein Problem, den Bruder zu lieben, dann müssen wir irgendwas tun. Dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir diese Liebe in unser Herzen kriegen.
Ja.
Es gibt von den ersten Christen sehr viele sehr beeindruckende Zeugnisse, wo sie ihre Feinde richtig geliebt haben, selbst als sie auf den Scheiterhaufen standen oder als sie von den Tieren aufgefressen wurden. Die haben die richtig geliebt und die Feinde haben das gemerkt, dass die geliebt wurden von diesen Leuten, die sie da gerade umgebracht haben.
Ja.
Es gibt auch von den Täufern, als die Täuferbewegung entstand, da gibt es auch viele beeindruckliche Zeugnisse. Das bekannteste ist wohl das, wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, wie der Name heißt, aber er wurde von irgendwelchen Leuten verfolgt, die wollten ihn verhaften, er ist weggelaufen von denen und über ein Segel oder über einen Fluss gelaufen und einer seiner Verfolger ist eingebrochen in diesem Fluss und der Typ ist umgekehrt und hat ihm da rausgeholfen. Ja, und wir haben ihn gefangen genommen und getötet.
Ja.
Aber das macht diese Liebe Jesu, die ist so, die macht das. Und das ist die echte Liebe. Und alles andere ist nicht echt. Alles andere ist von Menschen nachgemacht und nur fromme Religion. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist in unseren Geist hineinleuchtest und jedem hier zeigst, wie, ob er diese echte Liebe, ob die wirklich in ihm da ist oder nicht da ist. Und wenn sie da ist, ob sie zur Fülle gekommen ist. Du sagst, du möchtest, dass unsere Liebe zur Vollkommenheit kommt und dass unsere Liebe, dass du, Christus, in uns Gestalt gewinnst und dass diese Liebe mehr und mehr sichtbar wird durch uns. Jesus, und wenn wir heute in Verführung sind, ich bitte dich um Gnade und Barmherzigkeit, dass du jetzt die Alarmglocken anmachst und uns das zeigst, so dass wir, dass du uns, gib uns Gnade, dass wir nicht länger in dieser Verführung bleiben, dass wir denken, wir haben deine Liebe, aber wir ärgern uns über unsere Geschwister im Herrn. Und zeig uns, wie wir mit allen Anstößen aufräumen können. Und wenn wir zu diesen Menschen gehören, die für alle, die mit einem Geist der Kritik die merken, dass sie einen Geist der Kritik haben, die immer Anstoß nimmt und der immer nur sieht, was alles falsch ist und nicht sehen kann, was richtig und gut ist. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen die Gnade der Buße gibst, dass sie wirklich mit einem zerbrochenen Herzen Buße tun können und dass du sie davon befreist. Jesus, wir wollen wirklich bekennen jetzt, vergib uns, wo wir uns über unsere Brüder geärgert haben, über unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Vergib uns, Jesus, und vergib uns auch, wir haben das wahrscheinlich so von unseren Vätern gelernt, von unseren Vorfahren. Jesus, vergib uns, dass das in unserer Blutlinie, in unserer DNA so drin ist. Andere zu richten, andere zu verurteilen, vor allem wenn sie anders sind und wenn sie andere Traditionen haben. Jesus, vergib uns und vergib unseren Vätern, dass wir dein Wort nicht ernst genommen haben und dass wir uns beschwert haben. Und wenn wir älter sind, wenn wir schon zu den Älteren gehören, Jesus, vergib uns, wo wir Anstoß genommen haben an der Art und Weise, wie die Jüngeren sich benommen haben oder sich angezogen haben oder sich sonst wie gegeben haben. Und vergib uns, dass wir gemurrt haben und uns beschwert haben, dass wir sie nicht geliebt haben. Und wenn wir jünger sind, zu den Jüngeren gehören, Jesus, dann vergib uns, wo wir die Älteren gerichtet haben. Und wo wir sie nicht geehrt haben. Du sagst in deinem Wort, dass wir einander lieben sollen mit Leidenschaft.
I will crucify it. I Master, I commit my life to you.
Wir werden nie der Leib Christi sein, diese wirkliche, echte Familie Gottes. Wir werden vielleicht eine Gemeinde sein, wie alle anderen auch oder so, aber wir werden nie diese wirkliche Leib Christi sein, wenn alle Hindernisse von dieser Liebe da nicht weg sind. Wenn alle Steine oder alle Blockaden, die diese Liebe in uns am Fließen hindern, wenn die nicht weg sind. Und wenn diese Liebe muss sichtbar werden in uns. Sonst werden wir niemals dieser Leib Christi sein. Ja? Wir können alles Mögliche sein, aber wir können nicht die Familie Gottes sein, wenn wir uns nicht einander lieben. Das ist absolut unmöglich. Ja? Wenn du mit deinem Verstand gemerkt hast, ja, das ist tatsächlich das Wort Gottes und das ist anscheinend tatsächlich ernst, aber in deiner Seele bist du völlig kalt und gefühlslos, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass da eine gewaltige Blockade irgendwo ist. So, und ich habe keine Ahnung, wo die ist und warum die und wie das ist. Ja. Aber das ist dein Problem. Und du kannst Gott suchen diesbezüglich oder es kann dir egal sein, das ist dir überlassen. Wir wollen das Abendmahl jetzt nehmen. Und Jesus sagt, wenn du auf dem Weg bist, ein Opfer zu bringen, und ein Bruder hat etwas gegen dich, so lass alles stehen und liegen und geh und bring das mit deinem Bruder in Ordnung.
Ja.
Und dann geh und nimm das Opfer. So, das haben wir gelernt. Und wir haben Donnerstag aber auch gelernt, Paulus, der sagt ziemlich deutlich, wenn wir Götzendienst in unserem Herzen haben und zu dem Mahl des Herrn gehen, das geht nicht. Wenn wir Götzendienst haben, Paulus sagt, dann haben wir Gemeinschaft sitzen wir am Tisch mit den Dämonen. Und wenn wir zum Abendmahl gehen, sitzen wir am Tisch mit dem Herrn.
Ja.
Und da haben wir Gemeinschaft mit Jesus. So, wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Jesus sagt, das ist in Johannes 6, das ist meine Speise und mein Trank. Und wer von mir isst, der wird ewiges Leben haben. Der wird das Leben Jesu in sich haben. Aber wir können hier nicht hingehen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind zwischen uns und anderen Brüdern. Und wir können hier auch nicht hingehen, wenn wir Götzendienst in unserem Herzen haben. So, mindestens über diese zwei Sachen müssen wir Buße tun, wenn wir wissen, da ist etwas. Oder wenn der Heilige Geist dir jetzt was zeigt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Du brauchst nicht danach suchen. Wenn der Heilige Geist dir das zeigt, wird das in dein Bewusstsein kommen, ohne dass du danach suchst. Ja, dann bring das in Ordnung und dann komm. Lass dich nicht vom Teufel hereinlegen, dass er dir die Sünde zeigt oder dass du deine Sünde weißt und dann durch die Sünde davon abgehalten wirst zu kommen. Ja? Wenn du merkst, da ist Sünde, dann tu Buße, bring das in Ordnung und dann komm. Wenn du dich weigerst, Buße zu tun, du weißt, da ist Sünde und du weigerst dich, Buße zu tun, das ist richtig böse. Ja? Dann hast du ein wirklich böses Herz. So, dann willst du Jesus wahrscheinlich nicht. So, wenn du Jesus willst, ist egal, wie groß deine Sünde ist, du kannst Buße tun. Du kannst vor den Thron der Gnade kommen und das Blut wird deine Sünde bedecken. Und dann kannst du zu Jesus kommen und von Jesus essen und trinken. Vater im Himmel, wir danken dir für diese geistliche Speise, die du uns gegeben hast, für diese Versorgung für unseren unsichtbaren Menschen. Wir danken dir, dass unser unsichtbarer Mensch durch dein Brot und durch dein Leib und durch dein Blut Leben empfängt. Wir danken dir, dass wir gleich von dir Leben empfangen werden für unseren unsichtbaren Menschen. Und wir bitten dich, dass du, dass dieses ewige Leben, dieses Auferstehungsleben, dass es unseren Geist lebendig macht und stark macht. Wir bitten dich, dass es unsere ganze Seele kräftigt und stärkt und festigt. Und wir bitten dich, dass es auch, so wie du sagst in deinem Wort, dass es unsere sterblichen Leiber lebendig macht. Und mit dieser Haltung kommen wir zu dir und wir wissen, dass du das ewige Leben und die Auferstehung bist und dass sich alles unter deine Füße beugen muss, Jesus. Alles, was einen Namen hat, muss sich beugen unter deine Füße. Sei es Bedrückung, sei es Krankheit, sei es sonst irgendeine Plage. Alles, was einen Namen hat, muss sich vor dir verbeugen und kann nicht vor dir bestehen. Wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du wirklich bei uns bist. So, ihr könnt, wann immer ihr bereit seid, könnt ihr kommen und von dem Mahl des Herrn nehmen.